Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Moin und hallo beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich bin die Tanja und bei mir ist wie immer der Sven. Hallo Sven.
Aber sowas von bei dir.
Das ist gut, weil ansonsten haben wir keine Gäste. Sowas. Wie konnte das passieren, Sven?
Ja, das frage ich mich eigentlich auch, was uns da geritten hat, das mal ohne Gäste zu versuchen. Ich bin ehrlich gesagt so gespannt wie selten auf diese Sendung, weil ich überhaupt keine Ahnung hat, wo uns das Ganze hinführt und was wir überhaupt vorhaben. Aber das wirst du mir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Sekunden erzählen.
Ja, ich dachte mir, wir fangen einfach mal wie üblich an und du erzählst mir, was denn so dein HSV-Moment des Monats April war.
Oh.
Und jetzt habe ich dich erwischt.
Ja, oh wie ja. Okay, es hat natürlich auch was mit Derby zu tun. Ich sage jetzt einfach mal, der Moment, als das Derby zu Ende war und die Mannschaft gesagt hat, scheiß auf Kreisch, wir rennen erstmal durch zu den Fans und mit Trainer und hast du nicht gesehen, alles zusammen erstmal kurz zu uns rübergekommen ist und Moin gesagt hat. Das fand ich schön.
Ja, also geht mir ähnlich irgendwie. Dieses Derby, das bot so viele Momente. Auch die Jubelfeier für mich, aber dann natürlich dieses absolut Wahnsinnsbild, wie Tom Mickel den verletzten Bakary Jatta zum Jubeln trägt auf den Händen. Das fand ich sehr großartig.
Ja, das war vielleicht auf jeden Fall das Bild des Monats oder vielleicht sogar des bisherigen Jahres. Zwei absolute HSV-Menschen, die da, naja, ich hätte fast gesagt, zueinander gefunden haben, wie auch immer. Aber auf jeden Fall die beiden, gerade Tom, der ja menschlich über allen steht oder jedem Zweifel erhaben ist und der dann den Bagger da zum Jubeln in die Kurve trägt, das ist natürlich schon was ganz Besonderes gewesen und ja, bin ich vollkommen bei dir, ist eins dieser vielen Momente, die dieses Derby hatte und ja, was uns ja eigentlich sehr geflasht hat. Ne?
Ja, also insgesamt hatten wir im April wirklich zwei Spiele, die uns geflasht haben. Es ging nämlich los mit dem 6:1 gegen Hannover 96. Man vergisst es so schnell wieder, aber das war auch noch da.
Ja, wobei man da ja auch sagen musste, dass das ja solange es 0:0 stand, da war das ja kein gerade tolles Spiel. Ne? Und dann gab es den Dosenöffner und dann ja, ging es dann auf einmal Schlag auf Fall, dass da die ganzen Tore fielen. Ich bin versucht zu sagen, dass der Gegner doch sehr viel dazu beigetragen hat, dass das so ein einseitiges Spiel geworden ist und uns so ein bisschen Tür und Tor geöffnet hat.
Es war so ein bisschen das Freak-Ergebnis dieser Saison, hatte ich auch so im Nachhinein den Eindruck.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also das kannst du eigentlich gar nicht so erklären, wie das dazu gekommen ist. Wie gesagt, es fing relativ ausgeglichen an und dann auf einmal, zack, 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 ging irgendwo die Tore auf und zum Glück nur auf einer Seite und rein damit. Ne?
Aber dachtest du, das ist jetzt so der Brustlöser für den Rest der Saison? Oder?
Nein. Das war für mich schon nach dem Spiel eigentlich dieses Freak-Ergebnis, was ich auch als solches gesehen habe, als Brustlöser. Ich habe ehrlich gesagt mich so ein bisschen an dieses 6:2 gegen Stuttgart damals erinnert gefühlt, wo man dann dachte, oh, geil, sind wir gut und schießen wir da nicht alles weg. Und danach passierte dann auch genau das Gleiche wie in diesem Jahr. Da kam so ein Kaiserslautern-Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wer das Kaiserslautern nach Stuttgart war. Aber wo dann, ja, Kaiserslautern ja ein ganz schlimmes Spiel vom HSV, muss man ja ganz klar sagen. Wo du dann schon gedacht hast, was wollen die eigentlich? Ne? Was hat das noch mit Fußball zu tun? So, also jetzt mal überspitzt gesagt, ne? Also, wo du dann wirklich sehr, sehr, sehr viel vermisst das.
Nach dem Kaiserslautern-Spiel hatten wir eine Sonderfolge aufgenommen, wo wir dann wirklich auch an Tim Walter rumgemäkelt haben. Es folgte dann das Derby. Hattest du beim Derby den Eindruck, dass Tim Walter unsere Podcast-Episode gehört hat?
Nein.
Nicht?
Also, ich fand, der HSV hat unheimlich engagiert angefangen, ist vorne draufgegangen und hat die Paulianer gejagt, kann man ja schon fast sagen. Ne? Die Mannschaft ist da so toll draufgegangen, das hat wirklich Spaß gemacht. Aber was sich ja durch das Spiel wie durch die Saison gezogen hat, ist, dass du das, was du dir mit den Händen aufbaust, mit dem Arsch wieder einzustürzen bereit bist. Oder ne, das war ja wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Wenn wir ehrlich sind, hätte das genauso gut 3-3, 4-4 ausgehen können. Und was das Derby ausgemacht hat, das war diese ganze Atmosphäre, die Stimmung, das Ganze drumherum und dazu natürlich dieses vogelwilde Spiel, was dich einfach so ein bisschen ja, Fan sein ließ. Ne? Das war ja, weil da habe ich mit dem Analysieren eigentlich gar nicht angefangen. Da habe ich allerdings gehofft, dass das jetzt der Dosenöffner ist, dass man jetzt gesagt hat, Mensch, wir haben dieses Spiel gewonnen und das lässt uns jetzt mit breiter Brust auf die nächsten Spiele losgehen. Das hatte ich allerdings gehofft.
Also ich hatte schon den Eindruck, dass im Derby zum Beispiel, dass Heuer Fernandes zum Beispiel viel mehr lange Bälle gespielt hat und viel weniger hinten rausgespielt wurde. Also die Gegentore fielen ja auch nicht irgendwie durch Pressing-Situationen, sondern durch Standards und durch einen Konter. Hm. Das war ja jetzt nicht so klassische Walter-Ball-Gegentore.
Nein, wahnsinnig und waren sie vielleicht sogar gegen Magdeburg auch nicht. Aber diese Konsequenz, die sie dann teilweise ja vorne gezeigt haben, die ging ihnen dann hinten teilweise wieder ab beim Verteidigen. Wenn du siehst, wie der Irvine da zum Kopfball hochgeht, da zum, was war es, das 3-4 oder irgend sowas, ne? Oder die sich rechts durchgespielt haben bei den Spielen, auch schon bei dem zurückgenommenen Tor und so weiter, wie Muheim da zum Glück noch irgendwo sich die Hand des Gegners ins Gesicht gewischt hat, damit wieder zurückgepfiffen wurde, auf zweifelhafte Art und Weise, wenn man ehrlich ist. Ne? Nein, also irgendwo fehlt mir, und da bleibe ich bei, fehlt mir irgendwo die Konsequenz des Umsetzens.
Das liegt dann aber nicht am Walterball, sondern es liegt an den Spielern in dem Augenblick.
Ja, aber ich erwarte auch, selbstverständlich. Also ich bin fein mit dem Walterball, wenn er denn wirklich so umgesetzt wird mit aller Konsequenz. Dass die Spieler vorne dann auch das notwendige Risiko gehen, um sich durchzuspielen, wenn sie zu Abschlüssen kommen oder sonst was. Und aber auch im Gegensatz hinten wirklich konzentriert arbeiten. Weil das ist die Grundvoraussetzung, dass so eine Spielweise funktionieren kann. Dass du wirklich absolut konzentriert und fokussiert bist, dass du Umschaltsituationen des Gegners besser verteidigst. Und wenn du siehst, was wir jetzt in den letzten 5-6 Spielen da in Gegentoren hatten, ja.
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 Das ist mir halt auch aufgefallen, dass wir haben gegen Kaiserslautern haben wir tatsächlich noch von den individuellen Fehlern gesprochen, ja, woraus dann die Gegentore resultierten. Das war weder im Derby noch jetzt gegen Magdeburg der Fall. Also ja, da waren jetzt nicht diese klassischen individuellen Fehler, wo du dir denkst, oh, warum macht er das denn jetzt so? Sondern plötzlich irgendwie gegen Magdeburg, die Tore fielen plötzlich alle aus dem Rückraum, der eigentlich besser gesichert sein sollte.
Genau, und das ist irgendwo, da habe ich jetzt auch den Anspruch nach 2 Jahren Tim Walter oder fast 2 Jahren Tim Walter, dass er diese Restverteidigung, dass das muss, auch wenn dann mal ein Meffert oder ein Schonlau ausfällt, muss das Ganze trotzdem so verinnerlicht sein, dass es funktioniert. Finde ich. Und das Gefühl habe ich eben nicht. Und das ist, ich kann es mir nicht erklären und ich würde das liebend gerne anders bewerten können, aber das ist mir halt nicht möglich. Ne? Ich sage jetzt auch ganz ehrlich, wenn wir jetzt nach dem Derby gesprochen hätten, dann wäre ich wahrscheinlich euphorischer gewesen, weil ich das so voller Emotionen und voller Fanmomente war in der Woche. Aber wenn du jetzt siehst, was daraus aus diesem ganzen Aufwind gemacht worden ist, dann finde ich das doch ganz schön ernüchternd.
Ich finde aber auch tatsächlich die Analyse des Magdeburg-Spiels schwierig. Weil zum einen waren halt diese Gegentore eher untypisch für uns. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Meffert hat gefehlt, also ist der Rückraum irgendwie schlechter besetzt. Aber ich meine, Elijah Kran hat das ja nicht schlecht gemacht. Also wollen wir das an dem aufhängen? Nee.
Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Auch gar nicht.
Aber wo ist es dann schiefgegangen?
Also ich habe das so empfunden, schon während des Spiels und auch im Nachhinein, dass schlicht und ergreifend die Konsequenz gefehlt hat. Bei allem Handeln und Tun. Sowohl vorne als auch hinten. Vorne hätte man konsequenter draufgehen und durchgehen müssen. Und hinten genauso beim Verteidigen. Und ja. Aber was jetzt genau der Auslöser ist, sorry, kann ich dir auch nicht sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch noch nicht die Muße, mir das Ganze nochmal und nochmal wieder anzugucken oder die ganzen Interviews oder sonst was. Also was ich sonst eigentlich fast immer mache, dass ich mir zumindest mal so gucke, was haben denn die Leute zu sagen. Wir haben gegen Magdeburg hatten wir 13-11 Torschüsse und haben auch 1,5-1,0 oder 1,48-1,08 X-Goals und so weiter. Also das sind ja Werte, das, wo man dann auch dran sieht, dass wir nicht unbedingt schlechter waren. Wir haben fast 2 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Ne? Nur mal so, Zweikämpfe waren ausgeglichen. Also wenn du das jetzt statistisch angehst, sieht man da auch nicht zwingend, wo das Ganze hergekommen ist. Ja. Also diesen einen Auslöser oder so gibt das nicht. Für mich fehlte da aber diese, und das habe ich häufiger schon das Gefühl gehabt, diese Konsequenz, das Handeln mit Überzeugung zu Ende zu bringen.
So diese letzte Bissigkeit.
Ja, Bissigkeit, Geilheit, wie die Spieler so gerne sagen oder ja. Trainer oder irgendwo, ja.
Aber letztlich war es ja schon in Magdeburg nicht so eine Selbstaufgabe, wie es noch gegen Kaiserslautern der Fall war.
Nein, das war ein anderes Spiel, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das waren ja, sagen ja auch die Zahlen, die ich da eben vorgelesen habe, ja. Dass man wesentlich präsenter war als in Kaiserslautern. Und das ist ja gerade das, was irgendwo so erschreckend ist, dass man ja nicht mal schlecht gespielt hat, im Prinzip. Ja, du hast bloß einfach, du hast das mal wieder, was du dir mit den Händen aufgebaut hast, mit dem Hintern wieder umgeworfen. Was ich eben schon mal gesagt habe, ist auch nicht besonders originell, darüber reden wir schon länger beim HSV. Ich kann da auch nicht mal sagen, dass du jetzt, war ja auch, also ich fand, er hatte zu spät gewechselt oder so. Ne? Vorm 3-1 für Magdeburg, da hätte schon gewechselt werden müssen, hatte ich dann auch schon mal getwittert zu der Zeit, weil ich merkte, dass da irgendwo ein Stocken war und dass man da hätte frisches Blut mal bringen können. Aber das alleine kann es im Prinzip auch nicht sein. Ne? Aber da hätte man schon von außen Zeichen setzen können, so Leute, ich bin nicht mehr zufrieden mit dem, was ihr da gerade macht, ne? Als Trainer. Das hat mir gefehlt. Obwohl du auch wieder nicht siehst am Fernsehbild, wie Walter versucht hat, auf die Mannschaft einzuwirken. Ja. Ich weiß, wie geht's dir? Ich rede die ganze Zeit.
Ja, natürlich, das ist ja auch deine Therapiestunde hier.
Ich wollte das ja eigentlich gar nicht so. Und jetzt lasse ich mich von dir hier zu halbgaren Analysen hinreißen. Aber ja, wie siehst du das? Hast du irgendwas erkannt, also jetzt, wenn du jetzt mal diese letzten 3 Spiele siehst, Kaiserslautern, ich glaube, Hannover können wir getrost ausklammern, Pauli und dann Magdeburg, wo du irgendwo einen Weg erkennst, auf dem wir uns befinden, beziehungsweise irgendwas finden, was wir konsequent falsch machen, wodurch wir immerhin in diesen 3 Spielen, was sind das, 7 Gegentore gefangen haben. Ne, 8 sogar. Rechne schwach, Schulze.
Schwierig tatsächlich. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass Robert Latzel wartet nicht mehr im Strafraum. Der lässt sich immer weiter zurückfallen und rennt sonst wo rum und ist dann nicht im Strafraum anzufinden. Das stört mich ein bisschen.
Und auch nicht erst seit diesen drei Spielen, sondern auch schon vorher.
Ja, und zumal er dann auch in der Defensivarbeit so ein bisschen fehlt. Ne? Und deswegen ist dann das Zentrum ein bisschen weniger dicht, sagen wir es so. Dann Jean-Luc Dompé, so gern ich seine Tricks sehe, ist im Augenblick so weit raus, dass ich mir denke, bring lieber den Königsdörfer. Das bringt auch Sicherheit für Muheim, weil Dompé ist nur wirklich nicht gerade der Defensivspezialist. Und wenn Muheim irgendjemand Wackeligen vor sich hat, dann geht das meistens schief, weil er sich anstecken lässt. Und naja, so eine Scheiße, dass Katterbach sich jetzt verletzt hat und raus ist.
Ja, wäre natürlich eine gute Alternative. Wir hatten das ja bei der letzten Sendung schon besprochen. Gerade der Thomas, der sagt ja auch, dass er sich überhaupt nicht begreifen kann, dass Muheim immer spielt.
Jetzt muss er wieder.
Jetzt muss er immer spielen, weil wir haben keinen anderen mehr. Sonst könntest du Ogi Heil da hinten hinstellen und der ist ja anscheinend auch relativ sehr weit weg und ist auch viel zu offensiv ausgerichtet.
Ich glaube auch, wenn dann eher auf der rechten Seite, oder?
Ja, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall fehlt da jetzt jegliche Alternative. Kann natürlich keiner damit rechnen, dass sich mal wieder ein Linksverteidiger nach Leibold auch jetzt Katterbach des Kreuzband reißt. Ist für den Bengel ist es natürlich bitter, ne? Wenn man sich da jetzt mal ganz ab von dem Geschehen auf dem Rasen mal um Noah Katterbach Gedanken macht, der gezeigt hat, dass er eine Verstärkung sein kann für den HSV. Vom Trainer sehr gelobt wird über ob seines Engagements und also voll integriert war und sich eingebracht hat zu 100% und dann jetzt so raus ist und jetzt eventuell wieder nach Köln zurück muss, weil für den HSV das eigentlich Wahnsinn wäre, ihn zu verpflichten mit einem Kreuzbandriss, wo er dann bis Ende des Jahres, also bis zur kommenden Hinserie, egal in welcher Liga, erstmal ausfallen wird. Ne?
Ja. Hammer. Also irgendwie 8 Monate war jetzt die Vermutung, ist er raus. Und das ist der Rest des Jahres.
Das Kalenderjahr, genau. Ja.
Und dann eine Kaufoption von 1 Million ist dann halt schon eine Hypothek, wo man sich überlegen muss, ob man die zieht.
Wobei auch Köln sich überlegen wird, ob sie da nicht runtergehen. Ob der Situation.
Das kommt drauf an, wie der Kass entscheidet, ob Köln überhaupt irgendwelche Transfers machen darf. Ne?
Das kommt ja noch dazu. Ja.
Alles schwierig.
Das ist schwierig. Nemes mit deinem Knöchelbruch.
Auch bitter.
Auch jemand im Winter gekommen. Du hast gedacht, die Winterzugänge, mal abgesehen von Montero, die waren ja eigentlich gut. Ne, haben sich gut integriert und waren dabei. Jetzt haben wir noch Montero.
Ja.
Von den drei. Ja, ist einfach so. Das Pech schläft nicht und das kommt irgendwann. Das haben wir aber andere Vereine auch. Und das muss man auch mal ganz klar sagen. Und das unterscheidet uns auch meiner Meinung nach von den beiden, die vor uns in der Tabelle stehen, die mit einer Konsequenz ihr Ding durchziehen, die sich von nichts beeindrucken lassen und einfach, auch wenn mal irgendwas schief geht, dann im nächsten Spiel aber wieder voll da sind und auch dem Gegner mal keine Chancen lässt, so wie jetzt in Kiel oder so. Ne? Oder einfach, wo die auch total dominiert werden.
Ist natürlich aber auch wieder ein anderes Umfeld. Also ich will auf gar keinen Fall die Leistung von Darmstadt oder Heidenheim, Entschuldigung, so heißen sie, schmälern. Aber
bist schon in der Relegation.
aber grundsätzlich, die haben auch einfach viel mehr Ruhe. Ne? Also wenn ich so die letzten Spiele zwischendurch mal von Darmstadt mir angeguckt habe, das war jetzt nicht so berauschend fußballerisch. Und das ist völlig okay, das ist absolut legitim. Die müssen kein Feuerwerk da auf dem Platz abziehen. Die wollen einfach nur ihre Punkte sammeln und ihre Ergebnisse abliefern. Völlig okay. Also, aber In Hamburg wäre das Geschrei groß, wenn wir so unsere Punkte sammeln würden.
Aber das ist ja auch die neue Art, Fußball zu spielen. Ne? Guck dir auf Union Berlin.
Ja.
Die eigentlich, naja, die Attraktivität eines 80-jährigen Showgirls haben beim Fußballspielen, aber halt eine immense Effektivität und der Erfolg gibt ihnen einfach recht. Und gegen genau solche Vereine tut sich ein künstlerisch daherkommendes, kreatives Spielsystem halt schwer.
Ja.
Wenn du erstmal nur sagst, wir machen kaputt und aus dem, was wir kaputt gemacht haben, da ziehen wir unseren Ertrag, hast du es natürlich wesentlich einfacher, als wenn du sagst, wir gestalten so, dass wir uns halt nicht kaputt machen lassen. Und auch die Fallhöhe ist natürlich sehr viel höher, wenn du da halt gestalten willst.
Ja.
Und wenn man sich jetzt wirklich mal auch in der ersten Liga umguckt, wie viele deutsche Vereine versuchen zu gestalten, das sind 3 Stück oder 4, wenn überhaupt. Selbst solche Mannschaften wie RB Leipzig oder so, die kommen auch übers Umschaltspiel, obwohl sie diese riesen und teure Kader haben. Auch die können kein Powerplay aufziehen und so weiter oder tun sich schwer damit, Gegner zu dominieren. Das sind eigentlich nur die Bayern, die es können und dabei aber auch sich immer schwerer tun, weil halt diese Gegenmaßnahmen der Mannschaften einfach immer besser werden und immer besser durchdacht sind. Und das wird, und da sind wir jetzt wirklich bei dem Problem des Walterballs, auch wenn ich den Ansatz des Fußballspiels eigentlich mag. Die Erfolgsaussichten sind bei einem Fußball, der rein auf Unschaltmomente setzt, einfach größer, als wenn du auf Ballbesitz nimmst. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist halt der moderne Fußball.
Ja, aber ich verstehe halt auch den Ansatz von Jonas Bolt, der ja auch gesagt hat, in dem Augenblick, als er auch Walter geholt hat, uns bleibt als HSV nichts anderes übrig, als das Spiel zu machen. Und in der zweiten Liga gebe ich ihm da absolut recht, weil das haben wir vorher die Jahre gesehen. Die anderen überlassen uns einfach den Ball. Wir können da nicht auf Umschaltmomente setzen, weil dann ist der Ball, was weiß ich, das ist dann Mittelfeldgeplänkel.
Ja.
Aber da kannst du keine Umschaltmomente draus generieren.
Ja, ist so. Aber wenn du das so machst, dann kann das der Gegner auch nicht.
Ja.
Nicht so leicht. Sagen wir es mal so. Aber du wirst halt als...
Aber das fliegt dir sofort um die Ohren als HSV.
Als HSV fliegt es dir um die Ohren, aber auch Schalke oder Werder oder Köln oder Stuttgart sind mit diesen Situationen ja in der zweiten Liga nicht anders dagestanden als wir. Ne? Das sind alles Vereine, die als Traditionsvereine, wo jeder Gegner gesagt hat, boah, gegen Schalke zu spielen, das Spiel des Jahres, die waren ja in dem Jahr größer noch als der HSV, muss man ganz klar so sagen. Aber die haben es irgendwie geschafft, wie auch immer. Nicht durch schönes Fußball unbedingt, nicht durch sonst was, aber die haben irgendwo ihren Weg gefunden, das zu schaffen. Ne?
Ja, und aber aus dem Momentum waren wir schon nach der ersten Zweitligasaison raus,
dass
wir es irgendwie schaffen.
Aber trotzdem haben wir es immer wieder geschafft, uns ein gewisses Momentum aufzubauen, das aber nicht umgesetzt haben. Wie jetzt auch, wir sind jedes Jahr irgendwann Tabellenführer gewesen. Jedes Jahr hatten wir die Phasen, wo wir mal 3, 4, 5, 6 Spiele gewonnen haben. Na, 5, 6 Spiele ist ein bisschen hoch gesagt, aber trotzdem. Und haben auch teilweise sehr wichtige Spiele gewonnen. Aber den Ertrag daraus, dass wir dann in der Lage gewesen wären, die Magdeburgs dieser Welt zu schlagen, das war es eben nicht. Und Magdeburg ist ja nun wirklich keine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt. Das kann man ja bei bestem Willen nicht sagen. Und die bieten auch was an und haben jetzt auch am vergangenen Wochenende etwas angeboten, was wir bloß nicht angenommen haben.
Ja, das stimmt.
Und das ist es eben. Wenn du diese Art Fußball spielst, wie wir das momentan tun, dann musst du das in aller Konsequenz machen. Und die geht komischerweise den Spielern ab. Woran das liegt, bitte frag mich nicht. Wenn ich das wüsste, dann würde gleich das Telefon klingeln und Tim Walter wäre dran und dann dürfte ich ihm das Geheimnis verraten.
Hat er deine Telefonnummer?
Weiß ich nicht. Ich traue ihm das zu, dass er die einfach sich irgendwo geholt hat. Aber das ist meiner Meinung nach ist das also die Krux, dass dem HSV einfach die Konsequenz fehlt. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ansonsten bin ich ratlos. Also wir haben, dafür sind die Spiele auch zu unterschiedlich verlaufen. Aber wir haben nach 30 Spielen haben wir 8 Niederlagen.
Das ist eine Menge, ja.
Das ist einfach so. Mit so einer Quote steigst du nicht auf, auch wenn wir noch relativ knapp an den 2 Punkten pro Spiel sind. Also ist gut, 64 Spiele wird jetzt schon 68 Punkte. Dafür müssen wir schon den Rest gewinnen, das wollte ich sagen. Um auf diese 2-Punkte-Quote, wo man immer sagt, das brauchst du ungefähr, um aufzusteigen, 68 Punkte. Wobei die ja dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht mal erreichen werden. Ne, weil einfach davon auszugehen ist, dass auch Heidenheim jetzt noch 3 von den letzten 4 Spielen gewinnt. Also das würde mich jetzt nicht wundern, sagen wir es mal so. Ne?
Aber glaubst du denn, dass der HSV die letzten 4 Spiele gewinnen kann? Ah, das beruhigt mich.
Wieso?
Weil du in der vergangenen Saison auch nicht dran geglaubt hast, dass sie 5-mal hintereinander gewinnen können.
Hast du denn da dran geglaubt, dass
natürlich?
Ja, natürlich. Groß gesagt hast du es nicht. Im Nachhinein glaube ich auch immer an sowas. Ich habe das ja auch heute nicht gesagt. Dass auf jeden Fall wird das in 4 Wochen keiner mehr wissen. Nein, aber Stand heute kannst du ja nicht davon ausgehen, wenn du das versuchst, nüchtern zu betrachten und analytisch zu betrachten, abseits der Fanbase, dass der HSV die nächsten 4 Spiele gewinnt. Wenn du jetzt schon siehst, Kwasniok, wie der sich auf das Spiel im Volkspark freut, jetzt am Freitag. Ja, wird ein geiles Spiel.
Ja, klar.
Wird das auch, selbstverständlich.
Der hat noch nie vor 57.000 Zuschauern gespielt. Natürlich wird das für den ein geiles Spiel.
Und das ist natürlich auch wieder so, wo du jetzt schon sagst, du hast es ja bis jetzt bei kaum einer Mannschaft mal gehabt, dass die vor diesen 57.000 oder vor uns 57.000 irgendwo erstarrt sind wie das Kernickel vor der Schlange. Ne? Sondern die haben ja alle gesagt, so, jetzt gerade, und das haben wir richtig Bock drauf, und ist ja auch die richtige Herangehensweise. Und auch da fehlt irgendwo, dass wir diese Wucht der Ränge auch auf den Platz bringen. Ich sage ja, die Anfangsphase gegen Pauli war geil, wie wir da draufgegangen sind, aber der Endeffekt war, dass wir 2 Tore gefangen haben, von dem eins zum Glück nicht gezählt hat, und diesen Sonntagsschuss von Jonas David gebraucht haben, um überhaupt ein Spiel zurückzufinden.
Schon, aber sie haben ja auch erstens, wie du gesagt hast, durchaus die Wucht dann aufgebaut und auch eine gewisse Resilienz gezeigt. Das war auch schon gegen 96 der Fall. Also wenn, dann kriegen sie das ja zu Hause dann die PS auf die Straße, die sie dann brauchen, um sich da irgendwie zu wehren.
Das will ich dir doch geraten haben. Nein, es ist nicht einfach zu ergründen, das ganze Thema, aber ja. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du ja irgendwo andere Ansätze. Wo siehst du denn den Ansatz, warum wir jetzt an dem Tabellenplatz stehen, gerade an dem wir stehen?
Wenn ich das wüsste, Sven.
Mich fragst du die ganze Zeit und ich lege mich einen ab auf der Suche nach Erklärung.
Ja, du hattest Gedanken und wolltest sie sortieren. Also frage ich dich jetzt.
Ich hatte keine Gedanken, die ich nicht sortieren konnte. Ich hatte wirklich nicht oder habe auch nach wie vor nicht viel zu sortieren. Deswegen, weil auch das, was ich gesagt habe, das ist offensichtlich. Ne? Da kann es jeder sagen, oh ja klar, logisch, die Konsequenz fehlt, die Durchschlagskraft fehlt und hinten die Konzentration, um dann auch mal bei, was weiß ich, 10 Torschüssen nicht 3 Bälle zu fangen. Das ist ja normal. Ne? Da brauchst du ja kein Fußballphilosoph für zu sein. Bin ich auch nicht. Wissen wir alle.
Gut, schließen wir einmal kurz das Thema Walter Ball so ein bisschen ab. Und der zweite Kritik oder der zweite große Punkt, der jetzt diese Woche seit der Niederlage gegen Magdeburg diskutiert wird, ist dann natürlich der Sportvorstand. Welche Fehler hat Jonas Bolt gemacht? Ich habe dich wieder erwischt.
Ja, weil du es ja auch einfach machst. Du stellst einfach die Fragen.
Ja. Deswegen also, wollte ich anmoderieren, damit ich einfach nur Fragen stellen
das
muss.
Das ist wunderbar. Hast gepickt eingeschädelt. Wie gesagt, also es ist ja so, um das Pferd da mal vielleicht ein bisschen von hinten aufzuzäumen. Wir möchten ja eigentlich, dass diese Außenwirkung, die Bolt beim HSV jetzt aufgebaut hat, dass das fortbesteht. Dass wir sagen, also ich bin sehr zufrieden mit dem, wie wir uns als Verein präsentieren. Ich bin sehr zufrieden damit, was für eine Einheit dieser Verein auf die Beine gestellt hat. Diese Wucht, diese Entwicklung, die dahinter steckt. Wir haben jetzt gerade diese Woche den 95.000. Mitglied begrüßen dürfen. Also wir sind da jetzt ganz kurz vor den 100.000 und die Schallmauer werden wir auch noch reißen. Und da hat Jonas Bolt gerade bei der Außendarstellung einen großen Anteil dran. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Also das ist aber noch kein Fehler, den er gemacht hat.
Nö. Es wird ihm ja auch nachgesagt, dass in der Außenwirkung, dass er da einfach arrogant sei. Was ich zum Beispiel nicht verstehen kann.
Das eine ist dieses wie er auf jemanden wirkt, der es nicht mit dem HSV hält. So musst du es ja sehen. Du weißt ja, wie es ist, dass der HSV polarisiert. Das sollte auch dir schon aufgefallen sein in deinem kurzen Fanleben. Und wenn du jemanden oder eine Institution nicht magst und da steht einer, der diese Institution verkörpert, steht da mit einem gewissen Selbstbewusstsein davor und wirft dir da Sätze um die Ohren, die dir eventuell gar nicht so gut gefallen. Kannst du zwar nichts gegen sagen, aber dann wirkt das auf dich arrogant. Und Jonas Bolt ist nun mal einer, auch durch seine Art, durch seine ruhige, distinguierte Art, körperlich von oben herab, also das kann ich einigermaßen nachvollziehen, wirkt er wohl auf viele arrogant. Und das kann ich durchaus nachvollziehen, möchte ich ihm aber nicht als Fehler vorwerfen, weil das einfach nur seine Art ist.
Ne? Und also ich kann zum Beispiel besser nachvollziehen, wie dass viele Leute Tim Walter nicht mögen, weil da bin ich auch immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Aber bei Jonas Bolt sehe ich da weniger Fehler.
Ganz einfach. Wenn der HSV das wieder nicht schaffen sollte, aufzusteigen, dann ist das auch Jonas Bolts Fehler. Auch wenn du jetzt nicht sagen kannst, das ist diese Stellschraube oder diese, er wird dann auf den falschen Trainer gesetzt haben, er wird vielleicht auf die falschen Spieler gesetzt haben, er wird vielleicht auch das Umfeld nicht leistungsorientiert genug gestaltet haben und so weiter und so fort. Das sind diese Vorwürfe, mit denen er sich dann auseinandersetzen werden muss. Ob ich derjenige unbedingt sein muss, der sie äußert, das ist eine zweite Frage. aber du weißt, was ich meine. Es wird, wenn du in den sportlichen Misserfolg hast und ein Klassenerhalt wäre in diesem Fall ein sportlicher Misserfolg, dann musst du einfach sagen, da muss sich auch die gesamte Führung des Vereins oder der sportlichen Leitung mit auseinandersetzen. Ne? Und das ist und da ist nun mal Jonas Bolt jetzt seit einigen Jahren federführend. Und ich denke mal, dass er sich diesen Schuh auch ein Stück weit anziehen wird, weil er auch aus dieser Verantwortung sich nicht stehlen kann und auch nicht stehlen will. Was ich ihm dann wiederum hoch anrechnen würde, wenn das denn wirklich so wäre.
Aber wir haben ja die Situation, dass im Sommer, wenn der Aufstieg nicht gelingt, kann der Aufsichtsrat die Vertragsverlängerung sozusagen mit Jonas Bolt rückgängig machen.
Ja.
Würdest du noch weiter auf Jonas Bolt dann setzen oder würdest du als AR handeln? Oder das, wie viel das, Angst das hast ist, du davor, dass der AR handelt?
Das ist, sagst du nämlich genau richtig. Ich würde es vielleicht gar nicht machen. Würde ich es als AR? Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Es ist ja so, dass bei diesen ganzen politischen Entscheidungen, auch können wir auch über den HSV hinweg gucken, in die Politik, teilweise ja auch immer so dieser Aktionismus ist, ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich nichts getan hätte und dass ich sehenden Auges irgendwo reingerast wäre. Und aus diesem Grunde wird der Aufsichtsrat meiner Meinung nach handeln, wenn sportliche Ziele verfehlt werden. Ob ich damit fein bin, das andersrum, Jonas Bolt, gehen dann auch die Argumente aus. Auf sportliche Sicht. Muss man doch klipp und klar sagen. Er ist dann, ich glaube, im vierten Jahr ist er jetzt beim HSV.
2019 kam er.
2019 ist er gekommen. Er wird jetzt also im Sommer die 4 Jahre voll haben. Ist sein vierter Anlauf, irgendwo den HSV aufstiegsfähig zu bekommen. Er hat sich auch in diesem Jahr unmissverständlich und klar dazu geäußert, ja, wir steigen auf. Was ja auch noch nicht ausgeschlossen ist, das muss man mal sagen. Also wir bewegen uns ja momentan im negativen Konjunktiv. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen, was wäre, wenn. Aber sportlich gesehen gehen ihm die Argumente aus. Ne? Du kannst sagen, wir haben toll was auf die Beine gestellt, wir haben eine super Stimmung mit den Fans und der Mannschaft. Erstmal weiß ich nicht, ob die nicht dann beim Nichtaufstieg sogar, also nicht komplett, aber einigermaßen kippen wird. Oh. Das kannst du durchaus haben. Muss nicht unbedingt aus der Nordtribüne kommen, aber ich glaube, gegen Hannover waren nach 25 Minuten die ersten Pfiffe zu hören. Der Weg dahin ist nicht weit. Ne? Und das sind einfach nur so 2 Gegentore, jetzt sagen wir mal gegen Paderborn, was durchaus meiner Meinung nach im Bereich des Möglichen ist, dass man da nach einer halben Stunde aufgrund von den altbekannten Unzulänglichkeiten oder vielleicht auch ein paar neuen, die man sich mal einfallen lässt, dass man da auf einmal nach 35 Minuten 2-0 hinten liegt und dann würde die Stimmung ganz schön kippen. Bin ich fest von überzeugt. Ja. Ne? Und auch da wirst du als Jonas Bolt, als der Verantwortliche im sportlichen Bereich, dich nicht irgendwo aus der Verantwortung rausnehmen können. Auch wenn du vielleicht konkret jetzt, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, welche Fehler man Jonas Bolt vorwerfen kann. Vielleicht ist diese Richtung zum Ballbesitz, Fußball, in dieser Konsequenz, wie wir ihn betreiben, ist vielleicht verkehrt. Wer weiß es denn? Wir haben anderes gemacht. Wir haben in den letzten Jahren hatten wir die Trainer, die irgendwo die Mannschaft so ein bisschen verloren haben, wo der Glaube der Mannschaft fehlte. Davon kann man in diesem Jahr ja beim Weiten nicht ausgehen. Also die Mannschaft und Trainer und Team und so weiter, das ist schon eine Einheit. Da gibt es gar keine 2 Meinungen. Umso schwerer ist es zu begreifen, dass, obwohl die Psyche so halbwegs stimmt, obwohl der Kader qualitativ dem der Mitbewerber auf jeden Fall, um das mal so auszudrücken, nicht unterlegen ist, kriegt man es trotzdem nicht gebacken, den eigentlich daraus aus diesen beiden Punkten logischen Erfolg herauszuziehen. Ja. An wen liegt es? Nur am Trainer?
An Mario Vuskovic.
An Mario Vuskovic? Ja, das ist sowas, natürlich.
An der Nada.
Die Nada, ne? Vielleicht sollen wir die Nada rausschmeißen und den Trainer behalten. Ja. Ja. Ist natürlich klar, so ein Vuskovic ist vielleicht...
Kannst du als Zweitligist jetzt nicht ersetzen.
Der beste Defensivspieler in der zweiten Liga. Eben. Ne? Könnte man vielleicht so sagen, ob es wirklich so ist oder nicht, sollen andere entscheiden. Aber auf jeden Fall wirklich unter den Top 5 hat er gehört in seiner Zeit, wo er regelmäßig gespielt hat.
Also und gehen wir mal auf die etwas komische Währung, aber auf die Marktwerte bei transfermarkt.de ein, dann
war er der Beste.
Genau. Ist jetzt rausgenommen, Abstand. Aber es war mit sogar der wertvollste Spieler der zweiten Liga.
Genau, weil es ja auch bei ihm noch aufgrund seines Alters noch dieses Entwicklungspotenzial noch gibt. Ne? Das ist ja ganz klar, wäre der HSV mit Vuskovic nicht aufgestiegen, dann wäre Vuskovic irgendwo hingewechselt. Wahrscheinlich in eine erste Liga, wenn er es denn gekonnt hätte. Ja. Aber trotzdem, natürlich ist das hart, so eine, einen Spieler zu, so einen Eckpfeiler zu verlieren. Auch gerade dieses Zusammenspiel mit Schonlau, das passt ja wirklich ganz gut. David hat das über weite Strecken eigentlich gut gemacht. Vielleicht sogar einen Ticken besser, als ich ihm das zugetraut hätte. Auch wenn er Fehler begangen hat, selbstverständlich, aber das haben alle anderen auch.
Ja.
Aber trotzdem, auch Vuskovic hin oder her, hast du immer noch einen der besten Kader oder vielleicht sogar den nominell besten Kader der Mannschaft und der Liga. Und dann musst du auch entsprechend etwas draus machen. Druck von außen hin oder her. Das kann nicht immer das Totschlagargument sein, weil dann können wir uns gleich vom Sportbetrieb aufgrund von zu viel Druck abmelden.
Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt irgendwie unter dem Druck so sehr leidet. Also es ist ja nicht diese klassischen Einbruchsituationen, die wir zum Beispiel unter Hacking oder auch unter Tune hatten, wo dann irgendwie ein Gegentor und alles kippte zusammen. Das haben wir ja so unter Walter gar nicht mehr.
Das ist ja gerade dieser Wahnsinn. Was ist uns das ja auch diese Analyse eigentlich so schwer macht.
Ja. Ne?
Wenn du sowas sehen würdest, das war ja das, was ich meinte, wir hatten in den letzten Jahren, haben die Trainer die Mannschaft verloren. Also die Mannschaft hat nicht mehr an sich geglaubt und die Trainer haben es nicht geschafft, dass die Mannschaften an sich glauben. Das ist in diesem Moment nicht so. Aber trotzdem hast du so ein Spiel wie in Kaiserslautern, wo du über 90 Minuten auf gut Deutsch oder schlecht Deutsch gesagt nichts geschissen bekommst.
Ja.
Also gar nichts. Ne? Das war ja gegen eine konsequent verteidigende Mannschaft hast du kein Land gesehen. Hast kaum Chancen gehabt, konntest dich nicht durchspielen und so weiter und so fort. Und das ist ungenügend. Nicht nur den Ansprüchen des HSV entsprechend. Und wenn du das mit deinem Ballbesitzfußball nicht schaffst, gegen solche Mannschaft durchzukommen, dann stimmt was mit deinem Ballbesitzfußball nicht. Wenn die Spieler sogar die Köpfe nach oben behalten und nicht einknicken. Ne?
Dann ja,
stimmt
aber,
doch damit was nicht.
Ja, aber was meinst du, was denn in den Köpfen der Spieler passieren würde, würde Tim Walter jetzt vom Ballbesitzfußball abweichen?
Ich sage ja, du musst es.
Das musst du jetzt durchziehen. Also,
du kannst es in dieser Saison nur durchziehen. Also davon bin ich auch. Ne? Also das ist eine ganz klare Sache. Du könntest jetzt vielleicht, indem du hättest vielleicht, ja, wir hatten es ja gesagt, wäre das Derby verloren gegangen, dann hättest du vielleicht handeln müssen und hättest dann den Zweitliga- oder Drittliga-Trainer dann oder von der zweiten Mannschaft dann zum Übergangstrainer machen müssen. Also so ein Horst Rubesch-Effekt da nochmal versuchen. Aber du wirst diese Mannschaft jetzt nicht innerhalb von einer oder zwei Wochen komplett eines anderen Spielstils beibringen können oder so. Das wäre ja Wahnsinn. Das geht
ja nicht. Aber auch so, wenn man irgendwie fordert, dass Walter sein System anpassen sollte und es defensiver machen sollte, das wird nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren, nein. Aber er hat zwei Jahre mit einem Kader, den er selbst zum Teil mit weiterentwickelt hat, Zeit gehabt, jetzt aus dieser Mannschaft eine aufstiegsfähige Einheit zu formen. Er hat eine Einheit geformt, aber sie ist anscheinend, und die Tabelle sagt das, also auf jeden Fall nicht dazu fähig, einen der ersten zwei Plätze zu belegen. Relegation ist immer Freakshow, da kann relativ viel passieren. Obwohl ich da auch glaube, bei dem Spiel, also System der potenziellen Gegner werden wir uns da sehr, sehr, sehr schwer tun. Ne, das hat man ja letztes Jahr gegen Hertha noch gesehen. Und du darfst nicht vergessen, dass man letztes Jahr in die Relegation mit 5 oder nach dem Hinspiel sogar 6 Siegen gegangen ist.
Ja.
Und dann aber das im Heimspiel nicht geschafft hat, auch nur eine vernünftige Torschance rauszuspielen. Ne, da waren ja so 2-3 Halbchancen dabei, aber du hattest ja nicht die Chance da jetzt irgendwo zu sagen, ja, ne, das ist jetzt knapp oder wir haben unverdient verloren oder so, da war keine Torschance dabei.
Ja.
Und das hast du jetzt gegen Kaiserslautern nicht geschafft. Ist gut, gegen Magdeburg hast du es geschafft, dafür hast du dann aber hinten dann dementsprechend viel zugelassen. Ich weiß jetzt nicht, wie das gegen eine Mannschaft, wer sie auch immer sein wird aus der zweiten Liga, aus der ersten Liga, die dann 16. werden soll, auch gerade von der Motivation, weil dieses Jahr kommst du ja von oben und hast deinen Vorsprung, oder wir waren teilweise 4 Punkte oder 5 Punkte schon vorm dritten Platz, und das hast du kontinuierlich verspielt. Du kommst aus einer Abwärtsspirale, musst du dich dann wieder aufbauen in diese Relegation und das als ganz neuen Wettbewerb im Prinzip ansehen. Ob das gelingt, ob da die Herangehensweise und auch die Verfassung ist wesentlich komplizierter als im letzten Jahr, meiner Meinung nach.
Das denke ich auch. Also ich sehe am ehesten noch irgendwie so ein bisschen Hoffnung, wenn wir gegen Bochum ran müssen. Aber ansonsten, also nochmal härter, weiß ich nicht. Obwohl die noch schlechter sind als vergangene Saison. Schalke will ich nicht, nee.
Ja, die haben auch ein relativ schweres Restprogramm. Also da ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit auch nicht so übermäßig hoch, dass das passieren wird. Und bei Hertha ist ja noch ein bisschen geringer. Die ja schon, ich glaube, 6 Punkte jetzt hinter dem Relegationsplatz zurück sind. Also momentan läuft das ja eher so auf Bochum, Stuttgart, Hoffenheim hinaus. So jetzt von, und Schalke halt mit Außenseiterchancen. Wo man da jetzt irgendwo, aber letztlich ist es ja auch müßig, sich darüber Gedanken zu machen, weil du musst den Gegner nehmen, der da kommt. Ne? Phrasenschwein, rein damit. Und muss vor allen Dingen erstmal den dritten Platz auch erreichen. Und
ja, wenn, aber wenn jetzt wir dann
am kommenden Freitag etwas schief gehen sollte, ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Ja, aber am Freitag geht es ja nicht schief.
Das ist ja, ne? Warum sollte bei uns auch mal was schief gehen?
Ne? In einem Heimspiel geht das nicht schief.
Ja.
So.
Gut. Das klang doch ein bisschen mehr trotzig als überzeugend, aber.
Nein, ich gehe einfach davon aus, dass wir die letzten 4 Spiele gewinnen. Mhm. Und dann gucken wir mal, was die anderen gemacht haben.
Tja.
So wie vergangene Saison auch. Einfach
aber
Pistole auf die Brust und ab da alles gewinnen. Und
vergangene Saison kannst du nicht vergleichen, weil da war diese nach Kiel dieser Moment, wo wirklich alles, Bolt, Walter und sonst was in Frage gestellt worden ist.
Das hatten wir jetzt nach Magdeburg aber auch.
Ja, aber nicht so öffentlich und nicht von der Vereinsführung so stark, finde ich. Vielleicht habe ich zu wenig gelesen jetzt in dieser Woche. Ich habe oder im Prinzip ja eher gar nichts gelesen. Aber ich sehe das dieses Mal, also letztes Mal war es wirklich so, also nach Kiel in der Saison 22, 23, da hat man gesagt, okay, das gibt jetzt den Schnitt. Und da war es ja schon kurz davor, dass vor dem nächsten Spiel dann irgendwas passiert, was man dann ja gewonnen hat und dann von Sieg zu Sieg eigentlich sich dann verfestigt hat und auch dieses Zusammenwachsen mit der Mannschaft dann dieses jetzt erst recht gekommen ist. Dieses Jahr, da dümpelt das ja immer mit Auf und Abs mehr dahin und da gibt es diesen harten Cut nicht. Der wäre gekommen, wenn gegen Pauli verloren wurde. Da bin ich fest von überzeugt. Dann hätte es einen harten Cut gegeben.
Ja.
Aber dafür langt diese Niederlage Magdeburg nicht, meiner Meinung nach. Aber Kaiserslautern mit dieser unterirdischen Leistung, und wäre die dann gegen Pauli ähnlich gewesen, dann hätte es irgendeinen Cut gegeben.
Davon gehe ich auch aus, aber ich glaube schon, dass es im Umfeld auch schon deutlich mehr rumort, weil du hast natürlich nichts gelesen, das hast du ja schon erwähnt, aber es war zum Beispiel auffällig, dass Jonas Bolt am Sonntag beim Spielersatztraining mit an der Seitenlinie zusammen mit Walter stand. Der hat sich eigentlich die komplette Saison noch nicht bei einem Training zeigen lassen, aber jetzt plötzlich war er da, hat sich das angeguckt und hat auch, glaube ich, dann vorher die Analyse mit begleitet und so weiter. Das ist schon ein deutliches Zeichen, dass da es intern auch durchaus kracht. Und da nicht mehr eitel Sonnenschein herrscht. Was ja auch völlig okay ist. Solange es auch intern bleibt, ist alles gut.
Also du musst solche wir hinterfragen die Situation als Fans.
Ja.
Und da musst du, wenn du Entscheidungsträger bist, wenn du jemand bist, der etwas zu sagen hat, musst du natürlich auch entsprechend jedes Spiel oder jede Situation, die sich verändert, musst du dann auch hinterfragen. Ist auch eine ganz klare Sache.
Ja.
Und das passiert in solchen Fällen. Da muss man sich auch, was glaubst du, die werden sich die Köpfe auch heiß reden. Wo sind die Fehler, die Bolt gemacht hat? Oder wo war jetzt eigentlich der Fehler? Was läuft hier eigentlich verkehrt? Was stimmt mit uns nicht? Ne? Diese Fragen muss man sich alle stellen. Weil das ist unheimlich schwer greifbar in diesem Jahr. Weil halt, wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, diese mentale Komponente im Prinzip stimmt.
Ja.
An der es die letzten Jahre häufiger mal gescheitert ist.
Und letztlich nach dem Magdeburg-Spiel, die Analyse von Bolt war ja ähnlich wie das, was wir jetzt heute hier gesagt haben. Vorne zu wenig Tore. Oder nicht fehlt so ein bisschen die letzte Konsequenz. Und auf jeden Fall zu viele Gegentreffer.
In der Hinrunde haben wir so ein Ding mal 1-0 gewonnen.
Ja.
Also jetzt nicht gegen Magdeburg, da haben wir auch 3-2 verloren. Das ist mir sehr wohl bewusst. Aber da hast du solche Spielverläufe, hast du dann einfach mal mit 1-0 gewonnen. Deswegen standen wir oben.
Ja.
Wir haben ja keinen Gegner, auch in der Hinrunde haben wir keinen Gegner an die Wand gespielt oder weggeschossen oder sonst was. Im Gegenteil, so ein Freak-Ergebnis wie gegen Hannover gab es nicht. Du hast dann aber so ein 1-0, 2-1, 3-1 oder so hast du dann irgendwo hingekriegt. Und das geht uns momentan ab. Wie gesagt, ein Freak-Ergebnis ist dieses 4-3 gegen Pauli meiner Meinung nach auch. Ne, weil das hätte in jede Richtung ausschlagen können. Und das war ja auch, jetzt, du kannst ja nicht sagen, dass dieser Sieg ja, verdient war, natürlich, aber dass wir da haushoch überlegen, irgendwo was gewonnen hätten. Ne?
Nee, das aber entschuldige,
eine Augenwischerei.
Da ist ja auch niemand ins Derby reingegangen und hat erwartet, dass wir die jetzt vom Platz fegen.
Nein,
oder aber, wenn, dann möchte ich auch bitte was von den Drogen abhaben.
Aber du auch nach dem Spiel durch diese ganze Stimmungseuphorie, die da war, da wirkte das ja so teilweise, als ob wir da Pauli wirklich nicht 4-3, sondern 4-0 weggeknallt hätten und dabei Hacke Spitze Tralala gespielt hätten. Ne? Und,
naja, aber, es war aber schon insofern besonders, als dass wir tatsächlich mal in einem Derby dagegen gehalten haben. Also ja. Die ganzen Derby-Niederlagen in der zweiten Liga, das lag ja in erster Linie daran, dass wir da eben nicht in der Konsequenz auf den Ball gegangen sind.
Ist so.
Ne? Ja. Von daher, vielleicht entwickelt sich ja doch was. Und ich glaube immer noch, dass uns dieses Unentschieden gegen Holstein Kiel, dieses 0-0, wo wir haufenweise Chancen hatten und haufenweise Torschütze und nichts reinging,
ja,
dass uns das noch sehr, sehr wehtun könnte.
Ja. Selbstverständlich ist das so, aber du hattest natürlich auch andere Spiele, wo du dann einfach auch sagen musst, du kannst auch so ein 2-2 in Düsseldorf, da kannst du auch ein 3-2 oder 2-1 draus machen. Oder und all diese Sachen, auch so ein 0-0 oder denk nur an Karlsruhe, an dieses Spiel. Ne? An diesen Auftritt da, die uns da einfach in Grund und Boden gerannt sind und einfach so geil darauf waren, uns ein Bein zu stellen, dass die Mannschaft da wie paralysiert da zugeguckt hat. Ne? Das war ja so ein Rückschritt. Hatten zwar nachher auch noch 2 Tore geschossen, ja, insgesamt, okay, aber halt auch 4 gefangen. Und da muss man ganz klar sagen, also das sind so Spiele, du kannst dir mal so einen Ausreißer, kannst du dir erlauben in so einer Saison, selbstverständlich, aber es waren halt zu viele. Und dann musst du halt auch diese knappen Spiele, musst du dann eben auch gewinnen. Und dann, wie gesagt, wenn du das Karlsruhe-Spiel nimmst, wir bewegst ja nur die letzten, was sind das jetzt, 4, 8, 9, 8 Spiele, ne, Karlsruhe, sind 8 Spiele hier und da hast du Karlsruhe dabei, da hast du dieses Kiel, dieses doofe Ding dabei, da hast du Kaiserslautern dabei und jetzt Magdeburg, wo du wirklich...
Und auch die Niederlage gegen Braunschweig hast du auch dabei.
Ja, das ist
die Heimniederlage.
Das war ein Testspiel.
Stimmt, da hast du recht. Ich bin gerade... Der Kicker verwirrt mich gerade.
Der Kicker verwirrt mich. gut. Nee, das war ein Testspiel. Also, diese... Du hattest ja eigentlich gedacht, wenn du diese Darmstadt und Heidenheim-Spiele, Heidenheim ja genauso, ne? Dieses 3-3, das war ja auch so ein vogelwildes, ja, vogelwildes Spiel vom HSV, dass man das doch 3-3, das war doch auch so ein Moment, den du, wo du so viel hättest draus zehren können müssen eigentlich. Das hätte ich eigentlich fast durch den Rest der Saison tragen können.
Ja,
dieses aber 3-3 in Heidenheim mit dem 4-3 gegen Pauli zusammen, da musst du eigentlich auf einer Welle fliegen, schwimmen.
Ja, aber das ist halt auch immer so die Gefahr beim HSV und die haben weder Bolt noch Walter bisher aus den Köpfen rauskriegen können, eben dieses nach solchen Spielen, dass da die Selbstverständlichkeit in die falsche Richtung ausschlägt. So nach dem Motto, das sind jetzt alle Selbstläufer.
Ja, ist es das? Ich weiß es nicht.
Es sieht zumindest manchmal so aus. Also, um Gottes Willen, ich unterstelle keinem unserer Spieler, dass er irgendwie nicht alles gibt oder so, oder dass er nur mit angezogener Handbremse irgendwie spielt. Aber das sind halt dann immer so diese kleinen Momente, wo du siehst, so, oh, sie kommen gerade nicht in die Zweikämpfe rein. Und oh, da fehlt wieder so eine Millisekunde. Und ja. Dann weißt du schon, das wird nix.
Wenn du siehst, wie viele Steckpässe vorne um ein paar Zentimeter nicht ankommen.
Ja.
Die einfach nicht durchkommen oder wo auch die falschen Entscheidungen dann getroffen werden letztlich. Ne? Das ist schon, das sind eigentlich diese Momente, die ich meine. Und das ist, vorne haben wir das zuhauf und hinten halt
auf das die katastrophale halt
auch, Art. Auf die katastrophale Art auch sofort ausgenutzt. Ne? Ja. Wenn du jetzt nur dieses Reißding da an der Seitenlinie, wo er den Ball im Spiel hält, nimmst. Okay, das war.
Das passiert mal,
das
aber.
Das passiert mal, das passiert anderen auch, aber eben, da muss ich zwingend gleich ein Tor draus fallen.
Eben.
Ne? Und das ist das. Da war ja, guck mal, der war ja immer noch 30 Meter vom Tor entfernt oder wenn du die Diagonale nimmst, sogar 50 Meter. Ne?
Ja.
Da brauchst du ja, deswegen musst du ja nicht sagen, dass das Swing gleich ein Tor werden muss. Und dass das Heuer Fernandes seine Torwart-Ecke nicht zukriegt.
Ja.
Ne? In dem Moment. Ich will ihn da jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben, selbstverständlich nicht, aber das sind ja solche Sachen. Augenblick später rennt Kittel dann von der rechten Seite gleich dazu, oder das war vorher schon, glaube ich, ne, und schießt am langen Pfosten vorbei.
Ja.
1:1 die Situation. Genau die gleiche Situation, aufgrund eines Fehlers durchgesteckt, rechts rausgekommen, der Winkel sogar noch besser, schafft es eben nicht, das Ding reinzukriegen.
Ja.
Ist einfach so. Kann man erklären? Vielleicht, ich kann es nicht. Aber das sind diese, genau das sind diese Situationen, die so ein Spiel zum Kippen bringen. Ne? Fällt das 1:0 für uns, dann muss Kaiserslautern mehr aufmachen, dann kriegen wir vielleicht die Chancen, obwohl das uns ja auch nicht immer was bringt, das haben wir auch schon festgestellt. Aber nein, diese Situationen gehen dann halt häufig gegen uns aus. Ne?
Ja. Und ich glaube, die Kittel-Situation, die du meinst, die war im Derby.
Ja, war im Derby, ne?
Ja.
Das war, genau, das war das Derby aus der gleichen Situation, wie das 0-1 gefallen ist. Ja, sorry. Ja,
genau.
Ja. Aber die kannst du ja trotzdem, du kannst ja auf Kaiserslautern beziehen. Verzeihung, da habe ich jetzt eben falsch abgespeichert oder falsch rausgeholt. Aber wie gesagt, das sind diese Situationen, die solche Spiele dann einfach zum Kippen bringen. Die in Kaiserslautern haben wir gar nicht aufs Tor geschossen. Das kann ja gar nicht gewesen sein.
Genau. Obwohl, der Definition nach war das ja auch kein Torschuss von Kittel, weil
nee,
ging Schuss. Ja daneben.
Ja, das war ein Torschuss, aber kein Schuss aufs Tor.
Ja.
Ne, Schuss aufs Tor ist nur das, was auch reingehen kann. Da hatten wir uns ja bei dem Lattentreffer von, ich weiß gar nicht mehr, wen war es zu holen?
Muheim,
ja.
Hatten eben gegen Kaiserslautern.
Da. Genau, die einzig richtige Chance.
Jo.
Ja, und das ist natürlich auch etwas, was uns Heidenheim und Darmstadt voraus haben. Die brauchen teilweise wirklich nur diese eine Chance, schießen ein Tor und haben dann halt auch 20 Tore oder 15 Tore weniger als wir gefangen und halten deswegen auch den Kasten sauber.
Oh.
Punkt. No.
Tja.
So ist es dann ja.
Und wie lautet jetzt unser Fazit? Alle scheiße.
Ja, genau.
Alle bekloppt.
alle scheiße, nur der HSV. Nein. Es ist dieses Jahr, also jetzt, was wir 23 vom HSV sehen, das ist sehr viel Achterbahn. Ne, das ist einfach, du hast diese Momente Hannover, du hast diese Momente Pauli, das 3-0 gegen Nürnberg oder so, wo du denkst, jo, das passt, und das 3-3 in Heidenheim, ne, wo du dann aussagst, okay, das war so schlecht gespielt und trotzdem noch einen Punkt geholt, das ist ja eigentlich sehr, sehr geil. Ja.
Tja.
Und dazu dann wieder diese unfassbaren Geschichten, die nur der HSV schreibt.
Ne? Der ganz normale HSV-Wahnsinn. Also.
Der ganz normale Wahnsinn. Und ja, ich wäre ja sehr damit zufrieden, wenn ich dir am Ende der Saison recht geben dürfte, wir 4 Spiele gewinnen und dadurch Heidenheim noch das große Wackeln kriegt. Also ich glaube, wir Darmstadt brauchen uns wirklich nicht mehr zu unterhalten. Und wir dadurch vielleicht doch noch den direkten Aufstieg kriegen.
Wer weiß.
Wer weiß es, ich nicht.
So. Du hast Glück. Ich entlasse dich aus dieser Runde sogar ohne Tipp.
Ja. Das ist vielleicht auch gar nicht. Das war ja schon letztes Mal vorm Derby so, wo ich dann, ja, eigentlich ja 2-2, aber sagen wir 2-1 oder so, ne? Das und selbstverständlich gehe ich, wenn ich Freitag im Stadion da neben dir sitzen muss oder neben Kai sitzen muss, darf, davon aus, dass wir dann irgendwo wieder gewinnen, und erwarte das auch. Und wo ja auch immer diese zwei Herzen aus einem sprechen, einmal so das Fanherz, wo du dann immer sagst, okay, jo, geht weiter und muss ja irgendwie und soll ja auch. Aber zum anderen, wenn du es analysierst, dann halt ich momentan halt Paderborn in einer besseren Verfassung sehe einfach, ne?
Och.
Ja.
Oh, die sind auch ganz schön wechselhaft zwischendrin.
Sind auch wechselhaft, aber haben auch eine relativ große Offensivmacht. Da muss man sehr, sehr genau aufpassen, dass man eben klar nicht diese dummen Fehler macht, die man die letzten Spiele so gerne gemacht hat. Und ja, okay, Paderborn fängt auch ab und zu mal Gegentor, aber immerhin auch 4 weniger als wir und hat 1 mehr geschossen. Also insofern, ne?
Ja.
Augen auf beim
Gegnerkauf.
Gegnerkauf oder was auch immer. Ne? So.
Jo.
Ist so.
Ja. In diesem Sinne?
In diesem Sinne.
Haben wir deine Gedanken geordnet?
Nö.
Noch.
Das konnte man, glaube ich, auch ganz gut raushören, dass man sehr viel Konjunktiv
klar
redet, wenn man mit dem HSV sich befasst oder sehr viel mutmaßt oder so. Es ist halt einfach, was mich am meisten stört an dieser ganzen Situation ist, dass wir uns im Kreis drehen, dass wir ja jetzt im 5. Jahr versuchen, irgendwo einen Aufstieg gebacken zu kriegen, dass mit 5 verschiedenen oder 4 verschiedenen Trainern oder 5, wenn du Titz auch noch mitnimmst, versucht haben und mit unterschiedlicher Art des Ballbesitzfußballs, irgendwo mehr oder weniger Ballbesitz haben wir immer gespielt, aber irgendwo das nie aus dem einen oder anderen Grund nicht hinbekommen haben. Und warum soll es beim nächsten Versuch jetzt besser werden, wenn es dieses Mal nicht klappen sollte? Fragt man sich ja auch. Wer soll denn noch kommen? Wer soll es denn noch machen?
Wie gesagt, über die kommende Saison und Fallhöhen und so weiter möchte ich mir überhaupt keine Gedanken machen.
Ja. Gehst lieber davon aus, dass wir 4-mal gewinnen und dann
genau
gibt es auch keine Fallhöhen, sondern dann ist mal wieder the sky's the limit.
Ja.
Gut.
Alles das ist klar. Einfach Selbstschutz.
Soll ich dich auch ohne Tipp entlassen?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Relegationsplatz am Ende der Saison?
Ich glaube, einen besser.
Okay.
Ich glaube noch daran.
Finde ich gut.
Weil ich Angst vor allem anderen habe.
Ja, das ist ja so. Selbstschutz, ne? Damit befassen wir uns dann, wenn es soweit ist. Ne? Genau. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, aber also wie gesagt, an Platz 2, bin ich ganz ehrlich, mag ich momentan nicht mehr glauben. Auch wenn ich es mir sehr wünschen würde und das toll finden würde. Und aber dann auch für, von dem, was dann kommt, auch meine Angst hätte, dann im nächsten Jahr. Aber ich glaube da momentan nicht mehr dran. Nein. Dafür bin ich vielleicht zu sehr Realist und zu nüchtern dabei. Dann jetzt gerade, wenn ich hier sitze. Im Stadion ist es was anderes. Dann darf ich auch träumen und dann darf ich jubeln, dann darf ich schreien, pöbeln, machen und tun. Tue ich ja auch gerne. Ne? Aber
deswegen haben wir Kai als Puffer zwischen uns.
Ja, genau.
Der kriegt das immer alles ab von beiden
ich
Seiten.
Ich nicht immer deine unflätigen Sprüche so direkt abkriegen muss, weil dann bin ich ja doch immer so ein bisschen peinlich berührt.
Ja.
Gut, ja. Das war jetzt mehr Internes, als wir brauchten. Gut, Tanja, ich glaube...
Ich würde sagen, wir beenden das an dieser
besser
Stelle.
Besser wird's nicht mehr. Und ich überlege gerade, wer jetzt sich wohl alles Gedanken macht, wie du am Spielfeldrand pöbelst. Schön.
In Tanja, diesem Sinne, ich danke dir für deine Teilnahme an diesem HSV-Talk.
Ich habe viel zu viel geredet. Das war nicht der Plan.
In meiner schon.
Ja, das merkt man sehr deutlich. Ja, scheiße.
Mein Spielplan ist voll aufgegangen.
Dein Spielplan ist voll aufgegangen. Vielleicht soll uns das gerade positiv fühlen, dass dein Matchplan jetzt aufgeht und vielleicht solltest du die für die nächsten 4 Spiele auch noch machen.
Ne?
Oder 5 oder 6, je nachdem, wie viel wir brauchen.
5 auf keinen Fall.
Man weiß es nicht. Gut.
Wenn wir 5 brauchen, dann gibt es auch noch ein 6.
Ja, das ist mir schon klar.
Ne?
Das ist mir dann doch sehr klar, dass du da mal wieder irgendwo
recht habe.
Klug scheißen musst, um das mal ganz deutlich auszusprechen. Das wird nicht mal auf Plattdeutsch verniedlicht. Gut.
Manchmal habe ich einfach recht. Und in diesem Sinne
ja, genau.
Wünschen wir euch einen wunderschönen Mai und hören uns dann irgendwann zum Aufstieg wieder.
Wenn nicht vorher.
Ne?
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.